Herzlich willkommen zum Mensch und Technik Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die Technologie entwickeln, vertreiben oder nutzen. Für alle, die immer mal wieder das Gefühl haben, dass Technologie sie überrumpelt oder beherrscht. Für alle, die verstehen wollen, was Technologie mit uns macht und wie wir unser Leben zurückbekommen. Dieser Podcast ist für die, die Technologie sexy machen wollen. All die Produktentwickler, Designer, UX-UI-Profis, Produktmanager, CTOs, CEOs und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röskar, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist.
I miss my pre-internet brain. Ich vermisse mein Gehirn aus dem Vor-Internet-Zeitalter. Dieser Satz stammt von der Journalistin Virginia Heffernan. Ist auch Schriftstellerin, Autorin. Und ich denke, er trifft einen gewissen Nerv. Es ist nicht nur ein nostalgischer Seufzer, es ist eher die Artikulation eines Symptoms. Ein Symptom dafür, dass wir in einer Welt leben, die unser Denken fragmentiert, unsere Aufmerksamkeit zerflattert, unsere mentale Energie im Sekundentakt angezapft wird. Und das nicht nur mit Smartphones, Social Media, Internetzugängen, sondern auch, wie wir mit Maschinen, mit HMIs, Human Machine Interfaces, Mensch-Maschine-Schnittstellen und Technologie generell umgehen, auch im Auto, auch im User Interface. Hallo und willkommen zu dieser, ja, vielleicht etwas philosophischen Folge des Mensch-Technik-Podcast. Und dieser Satz ist mir vor einigen Monaten, ja, vielleicht auch schon Jahren, über die Füße gelaufen. Ich habe ihn erst irgendwie gar nicht so richtig ernst genommen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, das resoniert mit mir. Also da kann ich was mit anfangen. Und deswegen habe ich mich entschlossen, heute diese Folge hier aufzunehmen. Also, worum geht's? Es geht einmal im ersten Punkt um Technologie, die Veränderung von Technologie, die ja mal ein reines Werkzeug war, ja, ein Hammer oder eine Ölmühle, der Wechsel dieser Technologie hin vom Werkzeug hin zum gesamten Umfeld, ja, unserem gesamten Leben. Dann werde ich 5 Gründe aufzählen, warum wir denn überhaupt unser Pre-Internet-Brain vermissen. Was ist denn eigentlich so der, ich sag mal, evolutionär-anthropologische Ansatz dahinter? Und zum Schluss werde ich noch kurz auf die Probleme und Chancen für Automotive HMIs eingehen und für Fahrzeuginnenräume generell. Gut, also vom Werkzeug zum Umfeld. Die Evolution hatte 4 Milliarden Jahre Zeit, uns auf eine Welt vorzubereiten, die es seit 10.000 Jahren nicht mehr gibt. Also wir als Menschen sind optimiert für ein Leben in der Savanne, für tägliches Jagen und Sammeln, für das Leben in Gruppen bis Größenordnung 45, 50 Menschen. Das ist so das, was wir gewohnt sind. Das ist das, worauf unser genetisches Setting optimiert ist. Und dann hat der Mensch mit seinem genialen Gehirn, seiner Fähigkeit zu sprechen, intensiv zu kommunizieren, Dinge zu erfinden, auch imaginäre Dinge zu erschaffen, die es in der Realität gar nicht gibt, also Religion, Staat, auch Geld ist ein Stück weit nur ein Glaubenskonstrukt. Also das haben wir gemacht und haben dafür dann gesorgt, dass das Technologieentwicklung beginnt, mit der Renaissance und dann über die Aufklärung direkt rein in die industrielle Revolution. Und dann haben wir in den letzten 60, 70 Jahren erlebt, wie Technologie, so Großrechner, die so in dunklen Kellern standen, erst auf unsere Schreibtische gewandert sind. Jetzt sind sie auf unserer Körperoberfläche angekommen. Also wir tragen unsere Smartphones gerne in der Hosentasche. Wir haben häufig Smartwatches, die auf der Oberfläche anliegen. Und der Schritt hin, dass Technologie auch im Körper ist, der ist in den ersten Schritten auch schon gegangen. Stichwort Herzschrittmacher. Wird aber doch deutlich weitergehen, dass wir dann irgendwann auch Computereinheiten innerhalb unseres Körpers haben, die dann halt ja einzelne Funktionen optimieren, die vieles reparieren. Wir dann also zu Cyborgs werden. Also das ist der grobe Weg, der die Technologie gegangen ist. Der Mensch dagegen ist aufgrund seiner evolutionären Prägung, seines genetischen Settings, ein Wesen der Langsamkeit. Also unser Gehirn, wie wir es heute kennen, hat seine Grundausformung rund vor 200.000 Jahren im Homo sapiens erfahren. Und dann vor 70.000 Jahren haben wir die Fähigkeit zu sprechen entwickelt und damit ist dann auch die Größe unseres Gehirns und die Komplexität sprunghaft nochmal angestiegen. Geformt in der Savanne, in kleinen sozialen Gruppen, knappe Reize, klarer Ablauf, überschaubare Entscheidungen, das ist das, was unser Gehirn gut kann. Ob bei der Jagd, beim Entzünden eines Feuers, in sozialen Auseinandersetzungen, ging es für Menschen immer um Fokus. Ein Ding zu machen, sich darauf zu fokussieren, nicht auf Multitasking. Wer gleichzeitig versuchte, eine Antilope zu jagen, ein Kind zu beruhigen und das Wetter zu deuten, der hatte schlechte Karten. Also Konzentration, Fokussierung war ein evolutionärer Vorteil. Ablenkung konnte tödlich enden. Und genau so hat sich dann unsere kognitive Architektur, unser Hirn verdrahtet. Ja, lineares Denken, klarer Fokus, statt ständig zwischen einzelnen Tasks zu switchen und eher weniger Reize statt Reizüberflutung. Wir merken das ja auch selber. Ich merke das immer wieder, wenn ich dann mal Momente der Stille und der Ruhe habe, wie komplett reizüberflutet wir häufig in unserem Alltagsleben sind. Und dann kommt dann dazu, dass das Gehirn ein sehr ökonomisches Organ ist. Ja, so 99% aller Informationen, die ankommt, filtert es schon mal raus, weil die für nicht wichtig gehalten wird, weil es irrelevant ist. Es vereinfacht, es selektiert versucht sehr früh, sehr schnell das Wesentliche aus den Informationssträngen zu extrahieren. Und die heutige Welt, stark geprägt durch digitale Medien, widerspricht dem frontal. Wir haben eine hohe Informationsdichte, wir können auf mehreren Kanälen Reize aufnehmen und dann auch noch die Algorithmen in den Social-Media-Kanälen, die auf Aufmerksamkeit statt auf Bedeutung optimieren. Das heißt, also die wichtigen Dinge spielen keine Rolle, sondern die emotional triggern und Nutzer dazu verführen, viel Zeit auf den Plattformen zu verbringen. Und das endet dann in einem Zustand, der als kognitive Dissonanz bezeichnet wird. Also eine Differenz zwischen dem, was das Gehirn leisten kann und möchte und dem, was moderne Technologien und ihre HMIs von ihm verlangen. Technologie, ich hatte es schon gesagt, war für lange Zeit für Menschen eher ein Erweiterungsinstrument. Ja, ein Speer zum Jagen, ein Rad, um Lasten gut transportieren zu können. Auch noch ein gedrucktes Buch, ja, war ein Erweiterungsinstrument. Da habe ich halt eben meinen Körper mit erweitert um Fähigkeiten, die ich so nicht mitbringe. Und habe dann entsprechend dort eine Erweiterung meines Körpers vorgenommen. Klar, greifbar, zielgerichtet. Heute ist Technologie nicht mehr ein Werkzeug, sondern ein Lebensumfeld. Sie ist immer aktiv, wir sind immer online, sie ist immer fordernd. Ja, unser Smartphone piept und unser Desktop zeigt uns die letzten Nachrichten an und immer wird gesaugt an unserer Aufmerksamkeit. Und das ist eine kognitive Dauerbelastung, ja, weil wir keine natürlichen Grenzen mehr spüren und vielleicht mal im Schlaf abschalten, aber viele von uns gehen ja mit dem Smartphone ins Bett und wachen mit dem Smartphone wieder auf. Also es gibt eigentlich keine Zeiten mehr, wo wir auf ausgestellt sind. Dazu kommt, dass so gut wie HMIs häufig sind und so gut wie wir sie machen, sind da doch immer wieder Interaktionsformen dabei, die unserem evolutionären Verhalten widersprechen. Also scrollen, statt durch die Gegend zu laufen, swipen statt auf einer Glasfläche swipen, statt etwas haptisch, physisch zu berühren. Häufig Entscheidungen, wenn man zu Entscheidungen animiert, ohne dass ein ernsthafter Kontext da ist. Und wir befinden uns häufig in einem Modus, wo wir nur reagieren statt reflektieren. Und das ist für unser Gehirn sehr anstrengend. Ja, es ist nicht körperlich veranlagt, nicht mal körperlich verankert, sondern wir handeln abstrakt, wir handeln entkoppelt, wir handeln in künstlichen Räumen. Und das ist nicht das, was unser Gehirn gerne tut. Und um es nochmal ganz klar zu sagen, Technologie ist nicht per se das Problem. Ich könnte ja auch, wenn ich Technologie als problematisch ansähe, meinen Job überhaupt nicht machen. Ja, weil ich optimiere ja Technologien, entwickle Technologien. Mein erstes Bedürfnis ist es immer, die bestmögliche Lösung zu finden. Die, die halt eben unserem Pre-Internet-Brain am besten entspricht. Also nicht die Frage stellen, was ist alles möglich, sondern was ist sinnvoll, was ist verarbeitbar, was bringt echten Mehrwert. Der Satz, I miss my pre-Internet-Brain, ist tief anthropologisch verankert. Er verweist auf einen kulturellen Wandel, der biologisch nicht mitvollzogen wurde. Wir haben inzwischen bei der Technologie Innovationszyklen, die immer schneller, immer kürzer werden, während wir immer noch unser Steinzeitjäger- und Sammlergenom mit uns herumtragen und wir können uns da biologisch nicht in allen Punkten anpassen. Also um es zum Punkt zu bringen, die Hardware, mit der wir arbeiten, ist eine uralte und unser Umfeld, die Anforderungen sind neu und ändern sich ständig. 5 Gründe, warum unser Pre-Internet-Brain, warum wir unser Pre-Internet-Brain vermissen. Das Gehirn ist ein Steinzeitorgan in der Hochfrequenzwelt. Das ist das, was ich jetzt in den ersten Minuten hier schon dargestellt habe. Ja, unser Gehirn ist auf langsame Reize, auf eine geringe Informationsdichte, auf lineare Abläufe, das Erkennen einer klaren Ursache-Wirkung, klarer Ursache- und Wirkungszusammenhänge, ein Fokus auf soziale Signale, auf eine unmittelbare Umgebung, auf eine komplette Kommunikation auf allen Kanälen. Darauf sind unsere Gehirne optimiert. Unser heutiges Leben ist ziemlich genau das Gegenteil. Permanenter Informationsfluss, multiple und auch parallel ablaufende Stimuli, eine abstrakte und entkörperlichte Interaktion und auch nicht ganz klare soziale Kontakte. Ja, und wir sind einfach nicht gemacht für permanente Push-Benachrichtigungen, für Multitasking, für komplexe Interfaces, für ständige Erreichbarkeit. Das ist nicht das, wofür der Mensch gemacht ist. Und das führt dazu dann, dass wir eine Entscheidungsermüdung zum Beispiel erfahren, dass wir Konzentrationslust erfahren, dass wir emotional reizbar werden. Das sind Themen, die typisch sind und das Ganze führt dann auch gerne mal in eine chronische mentale kognitive Erschöpfung. Der zweite Grund, warum wir unser Pre-Internet-Brain vermissen. Der Homo sapiens war ein Fokuswesen und kein Multitasker. Also Aufmerksamkeit war überlebenswichtig. Konzentriertes, situationsbedenktes Handeln, Ablenkung konnte tödlich sein. Wenn ich mich jetzt irgendwohin umdrehe, weil es irgendwo knackt und vor mir steht der Säbelzahntiger, dann wird meine Genetik aus dem Genpool entfernt werden, weil ich dann nämlich nicht mehr lebe hinterher. Im Internet mit modernen Technologien wird gefördert ein permanentes Task-Switching, also das ständige Wechseln zwischen verschiedenen Tasks. Und es gibt Untersuchungsstudien, neuropsychologisch, neurophysiologisch gibt es kein Multitasking, sondern wir switchen nur innerhalb sehr kurzer Zeit zwischen 2, 3 Dingen hin und her, haben das Gefühl, wir können mehrere Dinge gleichzeitig tun, aber im Endeffekt verteilen wir einfach nur sequenziell unsere Aufmerksamkeit auf verschiedene Tasks, die wir machen. Und daraus wird dann der Wunsch nach dem Gehirn aus der Vorinternetzeit, nach kognitiver Kohärenz, nach gemeinsamer Schwingung und einem Gehirn, was in Einklang mit seiner Umgebung arbeitet. Dritter Punkt, soziale Präsenz war körperlich nicht digital ursprünglich. Wir sind als Menschen zutiefst soziale Wesen. Und allein sein einzelhaft, ja, ist ja mal das Brutalste, was man machen kann, keine soziale Kommunikation. Und Kommunikation, die Interaktion anthropologisch gesehen war multimodal. Ja, wir konnten Gesichtsausdrücke lesen, Körpersprache deuten, die Stimme hören, die Nähe spüren, ja, jemanden riechen. Ich kann diese Person nicht riechen. Gegen den Spruch gibt es ja für eine spontane Aversion gegen einen einzelnen Menschen. Und die digitale Kommunikation ist eine radikale Reduktion sozialer Signale. Also ein reines Telefonat, wenn ich mit jemandem nur per Voice telefoniere, sehe ich den Gesichtsausdruck nicht. Ich kann die Körpersprache nicht deuten. Ich kann die Nähe nicht spüren, die jemand dann entsprechend hat. Also wir reduzieren, kastrieren damit unsere Kommunikation. Und das kostet Energie. Ja, wir sind ständig sozial aktiv auf Internet, in sozialen Medien, aber ohne echte Resonanz. Und unser Gehirn hat ganz andere Sehnsüchte. Ja, soziale Ganzheit, wie sie eben im prädigitalen Leben normal war. Der vierte Grund, warum wir uns nach unserem Pre-Internet-Brain so sehr sehen, dass Default Mode Network, so nenne ich es mal, also der Grundzustand unseres Gehirns braucht Langeweile. Also das ist das Default Mode Network, DMN, ist ein Zustand im Gehirn, in dem nichts spezifisch gemacht wird, nämlich gar nichts tue. Ja, es aktiviert sich dann bei Tagträumen, da kommt es, beim Spazierengehen, bei Langeweile und auch in Meditationssessions. Also in einer Meditation, im Rahmen einer Meditation, kommt es dazu, dass ich gezielt die äußeren Reize abschalte und dann halt eben das Gehirn in dem Default Mode Network belasse, sodass es in so einer Art Trudelzustand, Idle-Zustand entsprechend ist. Und das sind die Momente, in denen Kreativität entsteht, in denen Selbstreflexion passiert, in denen dann auch Probleme gelöst werden. Ich mache das sehr, sehr gerne, wenn ich irgendwie ein Problem habe. Ja, wie setze ich diesen Kundenreport auf? Worüber kann ich in jener Keynote sprechen? Dann nehme ich das gerne mit in eine Meditationssession, in der diese künstliche Leere, die Leere des Gehirns künstlich erschaffen wird. Und ich gehe sehr häufig, eigentlich fast immer, mit einer Lösung, einem Lösungsansatz, einem Gedanken heraus aus der Session, der mir dann entsprechend weiterhilft. Und das deutet darauf hin, dass es ein sehr guter Zustand ist. Und ganz klar, sehr häufig bekommen wir die besten Ideen in Situationen, in denen wir gar nicht so richtig dran glauben oder in denen wir gar nicht so richtig wahrnehmen als Situationen, in denen unser Gehirn aktiv ist. Ja, also jetzt den Spaziergang im Block. Ja, der bringt häufig völlige Klarheit bei einem Problem und da fallen die besten Ideen oder dann in der Dusche. Ja, wenn ich super entspannt bin und das ist so wunderbar warme Wasser über meinen Körper rieselt, dann fallen mir die besten Dinge ein. Und das Internet, so wie wir es heute haben und leben, entzieht uns diesen Raum. Es werden uns dort ständig, dauerhaft und immer wieder Reizangebote gemacht. Also da wird getriggert, gemacht, getan, da gibt es immer oben drauf. Und das Pre-Internet-Brain, also bevor wir das Internet hatten und das so präsent geworden ist in unserem Leben, war ein Gehirn mit Zonen der Leere, Zeiten der Leere. Und genau darin lag dann auch und liegt auch heute noch die Stärke unseres Gehirns. Und der fünfte Grund, warum wir unser Pre-Internet-Brain so schmerzlich vermissen, das ist ein etwas biologischer, das ist das limbische System, das System unseres Gehirns liebt Rhythmus und nicht Zeitflut. Ja, also emotionale Regulation ist im limbischen System verankert durch die Evolution. Und das limbische System, Teil des Gehirns, liebt Rhythmus, Verlässlichkeit, Sinneinbindung. Und das Internet dagegen operiert mit algorithmisch getriebener Unvorhersehbarkeit, mit Dopamintriggern. Ja, das ist, wenn ich dann halt auf meinen letzten LinkedIn-Post gucke und sehe, wow, schon wieder 5 Likes, dann bekommt mein Gehirn ein Dopaminstoß. Und das ist im Prinzip genau das Gleiche, wie es auch bei Drogensüchtigen passiert. Dopamin ist ein Stück weit auch eine Droge. Und man will mehr davon. Weil mehr und mehr und immer wieder, das ist ein gutes, wohliges Gefühl. Boah, schon 27 Likes hier auf diesem Post und boah, und 3 neue Follower. Das sind alles Sachen, die im Gehirn Dopamin freisetzen. Und davon wird man auf die Dauer abhängig. Und es ist so, dass ich häufig das bekomme, was Instant Gratification heißt, also sofortige Belohnung. Also wenn ich etwas tue, wenn ich etwas poste, innerhalb von 10 Minuten sofort etwas bekomme. Und diese Punkte, also die algorithmisch getriebene Unvorhersehbarkeit, der Dopamintrigger und die sofortige Belohnung, führt dann zu emotionaler Dysregulation, also Unruhe, Erschöpfung. Und viele Menschen, denen es bewusst ist, die sehnen sich nach einem mentalen Zustand, der langsamer ist, der geerdeter ist, der emotional stabiler ist oder eben ganz einfach ein Pre-Internet-Zustand darstellt. Gut, also soweit erstmal so ein bisschen die Hintergründe aufgelistet. Ich würde gerne mal kurz in die Probleme und Chancen reingucken, die wir aus dieser Erkenntnis für Automotive Innenräume, Automobile Innenräumen und Automobile Mensch-Maschine Schnittstellen haben. Der erste Punkt, ganz klipp und klar, wir haben eine Reizüberflutung im Fahrzeug. Autofahren ist ein extrem komplexer Prozess. Und das nehmen viele von uns nicht mehr wirklich wahr, weil wir nach einigen Jahren des Autofahrens eine hohe Geübtheit haben. Und Geübtheit heißt immer, dass viel automatisiert wird, dass wenig bewusst passiert, sondern dass halt das meiste eben unbewusst passiert. Ja, dass ich also, wenn ich in einem Schaltwagen sitze, zu schalten, das hat mir in meiner ersten Fahrstunde, in den ersten 10 Fahrstunden Irrsinnsprobleme bereitet. Heute mache ich das quasi so nebenbei, check nochmal kurz die Navi, rede mit meinem Sitznachbarn, mit meinem Beifahrer. Und das kriege ich alles irgendwie hin. Und das heißt aber nicht, dass Autofahren, also es wird natürlich einfacher dadurch, aber die Komplexität sinkt nicht. Na, alle Verkehrszeichen, andere Verkehrsteilnehmer, das Auto ordnungsgemäß in der Spur halten. Das sind alles so Dinge, die wir machen und die schon zu einer immensen Reizüberflutung führt. Was wir jetzt, und seit jetzt heißt in den letzten 20, 25 Jahren, aber mehr und mehr verstärkt, produzieren, ist eine zusätzliche Reizüberflutung mit Informationen im Fahrzeug. Ja, also ich habe meine Navigation, ich habe meine Assistenzsysteme, ich habe Entertainment, Notifications, Klimasteuerung, ich habe riesen Display-Landschaften im Cockpit und alles in dem Cockpit blinkt und flimmert und tut und macht. Und das kommt nochmal obendrauf. Ja, also der Fahrer wird am Ende nachher kognitiv überlastet, die Aufmerksamkeit wird fragmentiert. Und die Verarbeitungskapazität, die kognitiven Ressourcen, die mentale Verarbeitungskapazität wird überbeansprucht und das führt dann zu den Themen, ja, Sicherheitsrisiko, Ablenkung, Driver Distraction, Fahrerablenkung und halt dann am Ende ein Sicherheitsrisiko, was uns unter Umständen alle betrifft. Weiteres Problem ist Multitasking statt Fokus. Also digitale HMIs erfordern oft parallele Interaktion. Ein Touchscreen will bedient werden. Dann haben wir eine Menüstruktur, durch die durchnavigiert wird. Dann wird der Sprachassistent angeschmissen. Und das alles während der Fahrt, während wir ja mit der komplexen Verkehrssituation umgehen. Das heißt, am Ende die Konzentration auf das Fahren leidet, die Nutzung der Technologie im Fahrzeug wird zu einem zusätzlichen Stressfaktor und am Ende laden wir dem Menschen eine weitere Aufgabe. Ja, also der Fahrer wird zusätzlich zum Interface Manager, zum HMI-Guru, nein, Guru nicht, zum HMI-Nutzer. Und ja, also das sind als zusätzliche Aufgaben, die da auf den Menschen zukommen. Weiterer Punkt, der Verlust körperlicher Verankerung. Die digitalen Touch-Sprachsysteme entkoppeln den Nutzer von der physischen Welt. Also die Distanz zu Dingen, die draußen außerhalb des Fahrzeugs oder auch innerhalb des Fahrzeugs passieren, wird immer größer. Und es gibt im Moment die Tendenz ja auch wieder von den Touchscreens, von den großen Glasflächen, die ja ihre Vorteile haben, steht völlig außer Frage. Ja, und ich möchte jetzt mein Infotainment-System in meinem Auto auch nicht mit irgendwelchen Drücktastern oder Ähnlichem nutzen. Ja, also es hat ja schon Vorteile, da komplexe Systeme drin zu haben, um die Funktionen alle nutzen zu können. Aber wir kehren teilweise wieder zurück zu haptischen Interaktionen. Ja, das haptische Feedback fehlt auf einer Glasscheibe. Wenn ich jetzt einen zentralen Controller nehme, wie den iDrive vom BMW oder Taster und Schalter, da habe ich haptisches Feedback. Ja, und dann daraus bilden sich dann analoge Referenzen, mit denen ich dann das Pre-Internet-Brain wieder entsprechend füttern kann. Also, Interaktionen werden im Fahrzeug zunehmend abstrakter, sie werden unpräzise und kognitiv aufwendig. Je mehr Touchflächen, je mehr Glas wir haben, je weniger haptisches Feedback wir haben. Der Kontrollverlust oder auch nur der gefühlte Kontrollverlust, also das Gefühl der Kontrolle, sinkt. Also der Kontrollverlust steigt und das Gefühl der Kontrolle sinkt. Und das führt dann halt eben häufig dazu, dass wir uns als Menschen, als Nutzer, als FahrerInnen weniger sicher fühlen und weniger verbunden fühlen mit dem Fahrzeug. Mangel an mentaler Ruhe. Das Autofahren ist eine Tätigkeit, in der ohnehin relativ wenig mentale Ruhe war. Es war früher das Auto ein Ort der Entschleunigung. Ich bin eingestiegen ins Fahrzeug, ich war nicht mehr erreichbar, ich konnte keine Mails mehr lesen, ich konnte nicht angerufen werden. Solche Zeiten gab es mal, dass so ein Auto überhaupt nicht connected war mit der digitalen Umwelt, sondern ausschließlich mit der physischen Umwelt. Und viele Leute haben das dann auch genutzt, da gehöre ich auch dazu, mal ein bisschen Musik zu hören, über viele Dinge nachzudenken, Gespräche zu führen. Ich erinnere mich nochmal, da war ich so Mitte 20, bin ich mit meiner damaligen Freundin unterwegs gewesen und wir mussten was transportieren und es war ein Transporter der allerbilligsten Klasse, der hatte noch nicht mal ein Radio drin. Und sie fand es super toll, sie sagte, jetzt haben wir endlich mal 2 Stunden Zeit, miteinander zu reden. Also das war noch pre-Internet. Ja? Also als ich Mitte 20 war, war das Internet noch nicht, also existierte schon, aber war noch kein Gemeingut, war noch nicht allgegenwärtig. Und häufig wirkt heute das Auto wie ein Smartphone auf Rädern, wie ein digitaler Abdruck-Ableger des Smartphones. Und es gibt ja diese Vision, wir machen das Auto zu einem Smartphone auf Rädern. Mit der Konsequenz, dass die ganzen Themen, die ganzen kognitiven Probleme, die wir im Fahrzeug, im Umgang mit Internet, mit Smartphones, mit mobiler Technologie haben, auch im Fahrzeug ausleben. Also es gibt im Fahrzeug keine mentale Entlastung mehr. Und es gibt auch im Fahrzeug inzwischen diese dauerhafte kognitive Aktivierung, das Fehlen damit einer digitalen Pause, die uns das Auto früher gerne mal gegeben hat. Verlust an intuitiver Nutzbarkeit. Also wir haben komplexe Menüstrukturen, wir haben verschachtelte Optionen, wir haben unklare Icons und das nervt. Also eine schlechte HMI-Gestaltung, eine schlechte User Experience ist immer ein Thema, was keinen Spaß macht, das wir halt dringend vermeiden sollen. Ja, und wir haben damit eine hohe Fehleranfälligkeit, wir haben lange Blickablenkung von der Straße, ein erhöhtes Unfallrisiko durch schlechte Usability und mangelnde User Experience. Schauen wir nochmal auf die Chancen, die sich bilden. Also ich habe jetzt mal so eine Handvoll Dinge aufgezählt, die ich als problematisch empfinde. Welche Chancen haben wir? Also das Fahrzeug, das Auto wieder als kognitiven Rückzugsraum zu denken. Ja, das Auto kann zu einem mentalen Gegenpol zum digitalen Leben werden, ein Raum der Klarheit, der Ruhe und Präsenz ermöglicht. Gerade eben auf einfachen Fahrstrecken, wenn ich jetzt mit 130 auf einer gut ausgebauten, relativ leeren Autobahn unterwegs bin, das sind die Momente, in denen das Potenzial liegt, Klarheit, Ruhe, innere Ruhe zu bekommen. Der Weg dahin führt über reduzierte Interfaces mit einem klaren Fokus, zum Beispiel auch einer Anpassung an den Fahrkontext, in dem ich bin. Ja, also die Reduktion des HMIs, wenn ich durch eine fremde Stadt fahre und vielleicht eine etwas reichere Darstellung auf Autobahnen. Ja, das sind dann so adaptive User-Interface-Strategien, über die man da spricht. Also ganz einfach die Ablenkung und Stress in Situationen minimieren. Vor 20 Jahren haben wir immer wieder den Workload-Manager diskutiert. Und dann sagte ein Vertreter von einem OEM, ja, sagen Sie mir, was das ist. Ja, nur wenn ich in der Stadt fahre, klingelt das Telefon nicht mehr, das kann es ja nicht sein. Nein, es war es damals nicht und es ist heute erst recht nicht. Das ist die Anpassung des User-Interfaces an die Situation und die Reduktion auf das, was wirklich nötig ist. Ja, und dann im Fahrzeuginnenraum über hochwertige Materialien, entsprechende akustische Stimuli, über Lichtstimmungen sensorisch zu berühren oder olfaktorisch, ja, dass ich dann da halt entsprechend Düfte einspiele, die beruhigend wirken. Also, weniger ist mehr. Ja, die Reizkontrolle als User Experience Chance, also einen bewussten Verzicht auf Overload, Reduktion auf genau das, was wirklich nötig ist. Ja, also dass man versucht, so die Ideen des Digital Detox aus der Consumer-Welt auch ins Auto zu übertragen. Also situationsabhängige Anpassung des HMIs, dann die Stimuli User-Interface gering halten, also ganze Blinken, Bewegungen möglichst niedrig halten und auch das, was man als gestalterische Stille bezeichnet. Viele Designer nutzen diesen Begriff, also weniger Bildschirme, mehr Raum und klar definierte Interaktionszellen. Dann die Wiederentdeckung der analogen Stärke. Ich rede ja auch in meinen Keynotes häufig, ich habe auch schon eine Podcast-Episode dazu gemacht, zur Revanche des Analogen oder die Rache des Analogen oder auch die Rückkehr des Analogen. Ja, das sind Begriffe, die da gerne benutzt werden. Ganz konkret, analoge Interaktionselemente, Drehrücksteller, Kippschalter, auch taktile Materialien, ja, eine schöne, ausgearbeitete Materialität, kann gezielt eingesetzt werden, um eine mentale Verankerung, um intuitive Nutzbarkeit zu ermöglichen. Wir werden am Ende hybride Interfaces haben, ja, weil die Funktionsfülle und der Funktionsreichtum, den wir in Fahrzeugen, in Cockpits inzwischen haben, den kriegen wir nicht mehr anders in Griff, als eben mit Bildschirmen, mit zentralen Controllern. Meistens läuft es dann heutzutage auf dem Touchscreen raus. Und wir haben ja unsere Vorteile davon. Ja, und dann halt eben auch die analogen Highlights als Markenidentität verwenden. Zum Beispiel halt eben der iDrive beim BMW oder auch Volkswagen geht inzwischen den Weg wieder zurück von Touchflächen zu haptischen Interaktionselementen. Und das halt eben dann nutzen, um eine Markenidentität zu erzeugen. Bewusste Designrhythmik statt Daueranimation. Also Innenräume sollten so gestaltet werden, dass sie dem Nutzer einen Rhythmus geben. Ja, also wie in der Natur, in natürlichen Umgebungen oder auch in Städten, die von guten Architekten geplant sind, gibt sich dann so ein Rhythmus. Ja, zum Beispiel so eine Lichtinszenierung nach Tageszeit, nach Fahrstil, nach Nutzerzustand. die Animationen möglichst naturgerecht zu gestalten und auch in ihrer Zahl und Heftigkeit reduzieren. Also kein Flimmern, kein Ping-Pong, kein Blinken machen. Und dann auch noch, das ist auch so ein Traum von mir, die Aktivitätsphasen und die mentalen Ruhephasen erkennbar gestalten und unterstützen. Letzter Punkt, emotionale Verbindung statt technischen Protz. Ja, Innenräume, die sollen nicht beeindrucken, sondern berühren. Ja, sollen uns Menschen abholen, wo wir als Menschen sind und nicht einfach nur einen Information Overload haben. Es gibt da Fahrzeuge, die für mich sehr, sehr unmenschlich sind, die nicht berühren. Das sind die, die mit diesen riesen Glasflächen zu tun haben. Ja, also das ist ein Thema, was für mich ein ganz zentrales ist. Ja, Storytelling durch Design, Oberflächen, Farben, Geräusche, User-Interface-Verhalten, mehr Sinnlichkeit in das Ganze hereinzubringen und das Interieur als Erlebnisraum zu leben und nicht nur als Displaylandschaft. Gut, also, der Wunsch nach einem Pre-Internet-Brain ist kein Rückschritt, sondern er ist zutiefst in uns verankert und er kann uns als Kompass für eine intelligente, nutzerzentrierte Fahrzeugentwicklung dienen. Ja, und das führt dann auch zur Kundenbindung, das führt auch zu unter Umständen Eroberung neuer Kundensegmente für die OEMs. Echte Differenzierung, ja, wenn jedes Auto Android Auto oder Apple CarPlay hat und einen 10 Zoll Touchscreen da drin hat, habe ich keine Differenzierungsmöglichkeiten mehr, weil das ist überall drin und wir sehen es ja auch gerade im Moment, die Fahrzeuge, die in China auf den Markt kommen von chinesischen Herstellern, bieten all das, all die digitalen Möglichkeiten zu sehr, sehr niedrigen Preisen. Und ja, dass dann am Ende auch die Berücksichtigung des Pre-Internet-Brains zur Differenzierung und zur Markenbindung von Nutzern führt. Also, zusammengefasst nochmal, Reduktion statt Maximierung, weniger Optionen, klarer Fokus im einzelnen Moment, Klarheit statt Komplexität, einfache Hierarchien, sprechende Symbole, situationsabhängige Anzeigen, also sprechen nicht im Sinne von Stimme sprechen, sondern aus sich selbst heraus Informationen zu transferieren. Rhythmus statt Reizlawine. Ja, ein User-Interface, das sich dem mentalen Zustand des Fahrers anpasst. Wir haben die Fahrerüberwachungssysteme drin. Wir wissen, wie müde jemand ist, wie abgelenkt jemand ist. Und sich an diesen Rhythmus anzupassen. Und Hybridität statt Dogma. Die Kombination aus digitalem Komfort mit allen Funktionen, die wir haben, und analoger Greifbarkeit, Begreifbarkeit. Ja? Drehregler, Taster, haptisches Feedback. Also am Ende die Reduktion von Glasflächen, die Rückkehr zu haptischen Innenräumen. Gut, das soll es mal für heute gewesen sein. Ein bisschen philosophische Episode heute. Mal reingeschaut, was ist es denn, was hat es denn mit diesem Pre-Internet-Brain auf sich? Ich habe so die physiologisch-anthropologischen, evolutionären Hintergründe dargestellt und mal ein paar Punkte aufgezeigt, die mir spontan ein- und aufgefallen sind. Wie man das Ganze denn in einem Fahrzeug in den Raum berücksichtigen kann. Das war es für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com, Rösker mit OE und SS, oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich auf und bleib gesund.